Herzlich willkommen beim Prep to Perform Podcast mit Fee Bayer. Hier werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, wo Menschen sich auf körperliche Höchstleistungen wie sportliche Wettkämpfe, Spiele, künstlerische Bühnendarstellungen oder andere Ereignisse vorbereiten. Wir beleuchten dabei vor allem die Athleten- bzw. Künstlerbetreuung in all ihren die Leistung beeinflussenden Facetten, von der Trainingsplanung über kulturelle Aspekte und eingesetzte Technologien bis hin zu aktuellen Trends. Mit diesem Podcast wollen wir unseren Beitrag zum Teilen von Wissen in diesen Bereichen leisten und interdisziplinäres Lernen fördern. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 unseres Prep to Perform Podcasts mit Fee Bayer. Heute habe ich zu Gast Dr. Matthias Colocci, Head of Sports Science, erste Mannschaft beim BVB. Matthias befindet sich gerade im Office in Dortmund. Lieber Matthias, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo Fee. Ganz gut, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, wieder hier zu sein. Ich glaube, wir haben vor 2 Jahren schon gesprochen. Von daher bin ich sehr gespannt auf die nächsten 45 Minuten, 60 Minuten.
Ja. Circa. Schauen wir mal. Ja, es ist tatsächlich, ich habe auch noch mal recherchiert. Also die ganz treuen Zuhörer werden sich dann an die Folge noch erinnern. Ich habe extra noch mal im Vorfeld geguckt. Es war die Folge 47. Das war vor 3 Jahren. Und da hast du dich im Quarantänehotel in Dortmund befunden. Also das war noch voll Corona. Gott sei Dank haben wir solche Zustände nicht mehr und hoffentlich bleibt das auch so. Und es war nicht nur Corona, sondern es sind auch viele andere Dinge passiert in der Zwischenzeit. Unter anderem hast du deinen Doktor gemacht. Gratuliere hier auch nochmal ganz offiziell.
Vielen Dank.
Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, vielleicht magst du noch ein paar Sätze darüber erzählen, worüber du in deiner Doktorarbeit geschrieben hast und was die Kernerkenntnisse waren.
Ja, sehr gerne. Ich habe mit der Doktorarbeit tatsächlich schon relativ lange her begonnen. Ich glaube, am Ende waren es 7 Jahre, wo ich daran gearbeitet habe. Da ich vor meiner Zeit beim BVB am Lehrstuhl am Institut hier in Dortmund für Sportwissenschaften vorher gearbeitet habe und da quasi angefangen habe, mich mit der Thematik Verletzungsprävention im Leistungsfußball zu beschäftigen. Und in dem Zuge ist dann diese Doktorarbeit entstanden, wo ich dann auch ein sehr umfangreiches Experiment gemacht habe. Am Ende ging es in der Doktorarbeit um die Identifizierung von verletzungsrelevanten Risikofaktoren anhand von komplexen biomechanischen Messverfahren. So, das war im Grunde der Titel der Arbeit und hat ein bisschen gedauert, weil ich nebenbei, du sagst es, 3 Jahre her, da war ich noch in einer anderen Position hier beim BVB. In den 3 Jahren habe ich dann die Möglichkeit bekommen, eine Abteilung für Sportwissenschaften beim BVB aufzubauen, zu gründen, Mitarbeiter einzustellen in dieser Abteilung, und im Zuge dessen habe ich es dann auch irgendwann geschafft, diese Doktorarbeit fertig zu schreiben. Und vielleicht nochmal zurück zum Thema der Arbeit. Am Ende habe ich mich mit 2 Fragen beschäftigt. Und zwar, warum tritt eine Verletzung auf? Und da ging es eher um die Ermittlung von Risikoprofilen anhand von Machine Learning-Verfahren. Also einfach Zusammenhänge aufzuzeigen. Und auf der 2. Ebene ging es um eine Verletzungsmodellierung. Und da halt wirklich dann Vorhersage zu betreiben. Das waren eigentlich die beiden zentralen Fragestellungen im Elitefußball. Und am Ende sind relativ spannende Ergebnisse tatsächlich rausgekommen. Was man natürlich sagen muss, dass ich eine relativ kleine Stichprobe hatte, was sich einfach im Elitefußball nicht vermeiden lässt, dass man eine sehr große Stichprobe hat. Aber dennoch konnten wir zeigen in dieser Arbeit, dass es wichtig ist, präventive Messverfahren einzusetzen, dass es auch wichtig ist, biomechanische Messverfahren einzusetzen. Und nochmal ganz verstärkt einen multifaktoriellen Blick auf eine Verletzung zu haben. Das heißt, einerseits biomechanische Parameter, andererseits neuromuskuläre Parameter. Die waren tatsächlich dann alle auch in dem finalen Vorhersagemodell vertreten. Und das zeigt einfach nochmal, wie komplex am Ende das Auftreten einer Verletzung ist. Und
ja. Ganz zu schweigen von anderen Faktoren, die auch noch Rollen spielen. Aber
absolut.
Genau, so. So ist das ja immer. Wenn jemand sich da nochmal näher mit beschäftigen will, ist deine Doktorarbeit irgendwo nachzulesen?
Genau, also ich habe kumulativ promoviert, das heißt, die 3 Paper dazu sind ganz normal veröffentlicht. Aber es gibt auch einen Link, das heißt, in der Universitätsbibliothek der TU Dortmund kann man das Summarium sozusagen, das heißt, diese drei Publikation und dann noch eine Zusammenfassung und eine theoretische Herleitung. Kann man sich dort als PDF runterladen und sehr gerne auch nochmal nachlesen.
Ja, super. Genau, das werden wir auch in den Shownotes dann nochmal verlinken. So, zur heutigen Folge. Anlass der Folge ist, dass wir beim BVB und gemeinsam mit dir und Dr. Alex Ulrich aus dem Nachwuchs als Vortragende die erste Football Athletic Conference durchführen. Auch wieder in meinem Fall gemeinsam mit 1A Coaching aus Wien. Das Ganze findet in der Länderspielpause jetzt dieses Jahr im September statt. Und genau, Matthias, ich hatte dich relativ früh, das war ja sogar letztes Jahr schon, angesprochen und gesagt, hey, wir haben Folgendes vor, habt ihr irgendwie Bock, dass wir das bei euch machen? Wie siehst du gerade die Themen? Was hast du für einen Input? Was würde dich interessieren? Und da, genau, hast du uns da auf jeden Fall auch schon super Input gegeben. Und so haben wir das so ein bisschen dann entwickelt mit deinem Input, teilweise noch mit anderen Themen. Aber ich glaube, da ist jetzt ein ganz, ganz tolles Potpourri an Vortragenden und an Themen entstanden. Genau, vielleicht macht das Sinn, hier ganz kurz mal einen Überblick zu geben. Also das ist jetzt auch schon online, man kann auch schon Tickets kaufen. Tickets, das können wir dann hier auch nochmal verlinken. Wir haben Martin Boucher zum Thema Individualized Football Player Development through Comprehensive Screening and Testing. Dann den Damien Harper von Human Breaking Performance mit Developing the Qualities Needed to Decelerate and Break Rapidly. Dann haben wir Sam Wilson von Arsenal als Gast. Wir werden so einen Fireside-Chat machen und so ein Expert-Panel. Da wird er dabei sein. Dann haben wir noch den Nick Grantham von Newcastle. Der spricht so ein bisschen über die Belastungssteuerung im Athletiktraining. Und dann haben wir noch, das war vor allem auch deine Empfehlung, Matthias, den Professor Dr. Philipp Zimmer von der TU Dortmund, der über Biomarker und Epigenetik spricht. Und natürlich, ich habe es ja schon erwähnt, zu guter Letzt, beziehungsweise ihr seid ja recht früh im Programm, dann Alex und du mit dem Titel Evidence-Based Knowledge versus Practice-Based Evidence. Genau, schon ein ganz spannender Twist im Titel, da werden wir gleich auf jeden Fall drauf eingehen. Genau, und das ist sicherlich dementsprechend, soll das ja so ein bisschen repräsentieren, was sind aktuell die Themen, die einerseits Athletiktrainer im Profifußball beschäftigen und andererseits aber eben auch Themen, wo derzeit einfach auch viel auf der Seite der Wissenschaft geschieht. Vielleicht fangen wir da mal an, auf der Ebene zu bleiben. Wie spiegelt sich das in den Vorträgen wieder und natürlich insbesondere in Alex und deinem Vortrag?
Erstmal finde ich super spannend und finde es auch cool, dass wir die Veranstaltung hier nach Dortmund bringen konnten gemeinsam. Ich glaube, das ist ein großer Mehrwert auch für die Region hier, für viele aus den Fachbereichen, dass dort einfach Experten zusammenkommen und sich einfach mal austauschen in einem relativ unkomplexen Setting. Ich glaube, zu den Themen muss man so ein bisschen differenzieren zwischen Anwenderseite, wo ich halt einfach eher Athletiktrainer sehe, oder eben dieser wissenschaftlichen Seite, wo wir als Sportwissenschaftler oder angewandte Trainingswissenschaftler eher fungieren. Und du hast es schon angesprochen, Professor Dr. Philipp Zimmer, einfach Experte auf dem Bereich oder im Bereich Biomarker, Epigenetik. Und dieses Thema ist natürlich für uns auch sehr spannend, weil am Ende fragen wir uns halt alle, wie wirkt externe Belastung auf den Körper? Also wie reagiert der Körper darauf? Und aus meiner Sicht gibt es aktuell halt Möglichkeiten, mit der Herzfrequenz zu arbeiten, aber wirklich Biomarker, und es gibt sehr, sehr, sehr viele Biomarker und epigenetische Modifikationen, dann auch wirklich im Verlauf einer Karriere sich anzuschauen, um eben zu sehen, wie wirkt sich Belastung tatsächlich aus auf den Spieler, auf den Organismus. Ich glaube, das ist super spannend und steckt tatsächlich wissenschaftlich noch echt in den Kinderschuhen. Und deswegen freue ich mich da extrem, dass wir den Philipp Zimmer dazu bekommen haben, den ich einfach sehr schätze auf dem Gebiet. Und ich glaube, da können sich auch alle Teilnehmer sehr darauf freuen, da einen ganz neuen Aspekt sehen zu bekommen, wie man solche Sachen auch im Profifußball einsetzen kann. Was Vorteile sind, was Nachteile sind, was ist das Thema Validierung, sind diese Parameter valide, reliabel? Ich glaube, da wird der Philipp Zimmer einen sehr guten Einblick geben in diese Thematik. Zweiter Punkt aus der Wissenschaft, der uns oftmals noch zu kurz kommt, ist eben diese komplexe biomechanische Analyse. Ich glaube, der Weg wird dahin gehen, dass man auch im Readiness Monitoring komplexe Verfahren einsetzen wird. Das heißt markerlose 3D-Bewegungsanalysen, um verschiedene kinematische, kinetische Parameter frühzeitig zu identifizieren, die auf eine Ermüdung hindeuten, ohne dass der Spieler groß eine anstrengende Übung machen muss. Weil wir eben einfach Tools haben wie KI, was ein sehr großes Thema spielen wird, die eben diese großen, komplexen Datenmengen super schnell und auch am Ende interpretierbar darstellen können. Ich glaube, das sind einfach so zwei Aspekte aus der Wissenschaft, die extrem spannend sind. Alex und ich, wir werden dann den Aspekt des biologischen Alters auch nochmal ein bisschen mit reinnehmen in unseren Vortrag, weil wir so ein bisschen aufzeigen wollen, was sind eigentlich Unterschiede zwischen einer Profimannschaft und der Jugend? Wo gibt es ja, Schwierigkeiten, Hindernisse? Wir sehen häufig aktuell im internationalen Profifußball, dass sich vor allem Jugendspieler, also junge Talente, schwerwiegende Verletzungen zuziehen. Und das ist einfach ein Thema, was uns hier bei Borussia Dortmund beschäftigt, wo wir einfach dieses Thema biologisches Alter, Biobanding-Training mit reingebracht haben, das Thema Belastungssteuerung. Worauf müssen wir die Jungs, die Jugendspieler vorbereiten, dass sie eben diesen Belastungen der Profimannschaft gewachsen sind? Ich glaube, das sind einfach Themen aus der Wissenschaft raus, die sehr spannend sind, die zukunftsorientiert sind und hoffentlich allen Teilnehmenden einen guten Einblick geben können. Und auf dieser Anwenderseite ist, glaube ich, dieser Schwerpunkt Individualisierung extremst wichtig und extrem gewachsen, wo es eben darum geht, Readiness Monitoring, wie individualisiere ich dort? Es gibt Spieler, die reagieren auf eine Belastung besser. Es gibt Spieler, die brauchen einfach länger, um zu regenerieren. Und da halt eben mit technischen Möglichkeiten, aber auch mit statistischen Möglichkeiten reinzugehen und wirklich dann auch Konsequenzen für die Trainingspraxis daraus zu ziehen. Weil das ist am Ende das Wichtige für einen Anwender. Ich brauche irgendwo eine sofortige Maßnahme, um den Trainer davon zu überzeugen. Und weiterhin Trainingsbelastung, Load Monitoring. Wie trainiere ich Spieler? Stichwort Top-Ups wird nochmal eine große Rolle spielen auf Anwenderseite. Velocity-Based Training, Force Velocity Profiling sind alles so Themen, die gerade aufkommen. Dann auch eher im Bereich Krafttraining, schnelligkeitsorientiertes Training, die, glaube ich, dann schon auch sehr interessant für Anwender sind.
Ja, ich habe auch den Eindruck, es ist nach wie vor wahnsinnig viel Entwicklung drin und ich glaube, das wird auch so bleiben. Und auch das Thema Biomarker ist ja auch ein Thema, was ja auch schon sehr viele sehr lange beschäftigt. Aber wie du ja auch selber schon gesagt hast, ist einfach so unfassbar komplex und gibt ja immer noch auch ganz viele Biomarker, die wir gar nicht kennen und ganz viele Zusammenhänge, die wir noch gar nicht sehen, geschweige denn verstehen. Aber dennoch ist es ja einfach natürlich unfassbar spannend, da mal vorzudringen und einen Anfang zu machen und da einfach die Wissenschaft weiterzuentwickeln. Ich glaube, man kann sagen, dass das kannst du maximal in einer Hand abzählen, die Biomarker, die bisher im Spitzensport Anwendungen gefunden haben. Und ich bin mir sicher, dass es da noch in den nächsten Jahren sich da ein paar dazu gesellen werden oder auf jeden Fall sollten. Lasst uns ein bisschen tiefer in euren Vortrag einsteigen. Ihr habt so einen schönen Titel ausgesucht, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man keinen Zungentwist hat. Genau, was steckt dahinter? Was habt ihr damit auch für einen Blick auf die Branche aktuell? Erzähl uns da nochmal ein bisschen.
Ja, sehr gerne. Alex und ich sind am Ende auch irgendwo Anwender. Und vor unserer Jobbezeichnung, obwohl wir beide Sportwissenschaftler sind, steht einfach ein dickes Angewandt auch vorher. Und genau das wollen wir eigentlich mit dem Titel des Vortrages auch zeigen. Was ist evidenzbasiert und was funktioniert aber in der Praxis dann am Ende auch? Am Ende haben wir auch sehr viel Erfahrung in der Praxis mittlerweile. Und genau darum wird es gehen, mal zu zeigen, okay, es sind viele Themen, die in der Wissenschaft gut untersucht sind, die etabliert sind und wo sich Wissenschaftler vielleicht oftmals fragen, ja, warum macht das der Profifußball nicht? Warum implementieren die das denn nicht einfach? Es ist doch so simpel, Verletzungen zu reduzieren mit den Programmen oder die Performance zu steigen mit den Programmen, mit der Konditionierung. Aber in der Praxis sind diese einfachen Konzepte aus der Wissenschaft oftmals schwer umzusetzen. Weil ich habe da so einen Credo-Satz, Organisation steht vor Inhalt. Und wenn die Organisation im Ablauf eines Trainingstages nicht passt, dann kann ich natürlich diese recht simplen Methoden aus der Wissenschaft auch nicht implementieren. Und das werden wir versuchen, einfach ein bisschen zu zeigen, was wissenschaftliche Programme sind, die wir gut implementieren können, was aber vielleicht auch Sachen aus der Praxis raus sind, die für die Wissenschaft interessant sind. Also welche Fragestellungen ergeben sich in der Praxis, die wir zurück in die Wissenschaft geben. Und genau das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, Problemstellungen aus der Praxis zu identifizieren, in die Wissenschaft zu geben, dort zu beantworten und dann wieder zurück zu transportieren in die Praxis. Das ist eigentlich eine relativ gute Jobbezeichnung von uns. Und deswegen ja, werden wir ein paar Mythen vielleicht auch ausräumen, die so entstehen und generell dann einfach auch mal unsere Arbeit als ja, sportwissenschaftliche Abteilung hier beim BVB mal zeigen, wie wir uns das vorstellen, was unsere Ideen sind, was eigentlich unser Fundament ist und womit wir uns tagtäglich befassen dann auch.
Ja, hört sich nach einem spannenden Vortrag an. Stichwort nochmal Transfer zwischen diesen zwei Welten. Genau, das eine ist ja die Herausforderung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den, ich sag mal, Praxistrainingsalltag zu überführen. Andererseits aber eben auch das aus der Praxis in die andere Richtung zu überführen. Jetzt gibt es aber eben, genau, es gibt ja viele Methoden, nicht nur Methoden, sondern auch Technologien, die in der Praxis super funktionieren, die aber dann wiederum dem wissenschaftlichen Anspruch nicht genügen. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Es hängt ein bisschen davon ab, wie ist da dein Blick auf die Dinge? Also hat das seine Berechtigung oder würdest du dir da vielleicht oft auch für die Wissenschaft was anderes wünschen?
Das hat absolut seine Berechtigung, weil genau das war ein Knackpunkt in meiner Doktorarbeit. Um ehrlich zu sein, wollte ich genau diese relativ simplen Verfahren verwenden, aus der Praxis raus, um genau diese Fragestellungen dann zu beantworten in meiner Doktorarbeit. Nach der ersten Literaturrecherche habe ich dann gemerkt, puh, diese Verfahren, die ich eigentlich verwenden will, die sind gar nicht valide. Die sind nicht valide, die sind nicht reliabel. Und dann habe ich natürlich auf der wissenschaftlichen Ebene ein großes Problem. Weil, wie wir auch gesagt haben, beispielsweise Verletzungsrisikoscreenings. Verletzungen sind so multifaktoriell. Und dann brauchst du einfach Messverfahren, die punktgenau sind, die exakt sind, die Goldstandard sind. Und das ist eben diese Krux. Wir haben diese komplexen biomechanischen Messverfahren gemacht, aber es hat, um mal so einen zeitlichen Aspekt da reinzubringen, das hat pro Spieler, hat diese Untersuchung 4 Stunden gedauert. Das kann ich natürlich nicht in einem Trainingsalltag implementieren. Das kann ich höchstens implementieren 2-mal in der Saison. Zu Beginn der Vorbereitung und am Ende der Vorbereitung. Aber inwieweit hilft mir eine Diagnostik im Juli dann im Oktober weiter? Spieler verletzen sich, Spieler spielen nicht viel, dann gibt es Spieler, die super viel spielen. Also in diesen 3 Monaten passiert extrem viel mit dem Körper. Von daher, genau da stehen wir. Ich glaube, wir brauchen einfach diese komplexen Verfahren, wo die Wissenschaft sagt, hey, das sind die Goldstandardverfahren, warum verwendet ihr das nicht? Aber auf der anderen Seite haben wir die Zeit nicht in der Praxis und da muss man einfach einen guten Mittelweg finden, die Sachen eben in den Alltag zu integrieren.
Ja, in Form von einer Annäherung an den Goldstandard vielleicht kann man so ein bisschen formulieren. Jetzt haben wir so ein bisschen über Wissenschaft versus Praxis gesprochen. Jetzt haben wir ja dann auf der Konferenz euch als Vertreter eines Bundesliga-Teams. Wir haben ja dann aber auch 2 Vertreter aus 2 Premier League-Teams. Wie siehst du die Arbeitsweisen? Ich weiß nicht, wie tief deine Einblicke da sind, aber kannst du da so ganz grob einen Vergleich herstellen, wie die Sportwissenschaft in der Premier League arbeitet oder eben natürlich dann eben auch in der Anwendung im Profifußball versus wie du das aktuell in der Bundesliga wahrnimmst?
Ich glaube, unsere eigene Bewertung, wie wir beim BVB das handhaben, muss natürlich von außen kommen. Ne? Das ist immer schwierig, die eigene Arbeit selber zu bewerten. Aber wir haben natürlich schon Einblick in die Premier League. Dadurch, dass wir seit 2 Jahren mit Chad Forsythe einen Leiter Athletik haben, der vorher 8 Jahre bei Aston London war und dort einfach sehr, sehr, sehr viel gesehen hat, miterlebt hat, tauschen wir uns natürlich sehr regelmäßig darüber aus. wie funktioniert dort Sportwissenschaft, wie funktioniert hier in Deutschland Sportwissenschaft. Um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, Laktatleistungsdiagnostik ist ein Produkt der deutschen Sportmedizin. Das wird in der Premier League nicht durchgeführt. Wenn man dort mal nach einem Laktatstufentest fragt, machen sie einfach nicht. Und das sind einfach so Unterschiede. Wir haben einfach hier eine sehr traditionelle...
Die haben andere Standards.
Genau. Ne? Vielleicht auch einen anderen Blick darauf. Ja. Das soll gar nicht schlechter oder besser sein. Sie arbeiten natürlich sehr datengetrieben auch in der Premier League. Haben riesen Departments auch dafür. Da müssen wir uns eigentlich hier beim BVB tatsächlich jetzt nicht vor verstecken, weil wir seit einigen Jahren den Ansatz haben, eben mit objektiven Parametern oder auf Basis dessen Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, da gibt es schon, vor allem in diesem Bereich Strength and Conditioning, dann auch schon nochmal unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen daraus, ohne das jetzt groß beurteilen zu wollen, was ist besser und was ist halt schlechter, sondern...
Ja. Ohne Bewertung.
Genau, es sind einfach gewisse Unterschiede noch da und das ist natürlich auch was Finanzielles, was dahinter steht, weil ich sag mal so, ein Bundesliga-Verein, der vielleicht in der unteren Region spielt oder ein Zweitligist, hat nicht die finanziellen Möglichkeiten, so ein Department aufzubauen wie ein Zweitligist in England. Die haben natürlich ganz andere finanzielle Ressourcen, um solche Back-Office-Stuffs etc. halt aufzubauen. Ne? Das darf man halt natürlich auch nicht vergessen bei dieser definitiv. Bewertung. Aber ich glaube, dass wir uns tatsächlich in Deutschland, in der Bundesliga, was einfach diese deutsche traditionelle trainingswissenschaftliche Ausbildung betrifft, auch nicht verstecken müssen.
Mm-hmm. Ja, es ist einfach auch ein kultureller Aspekt, der eben dann auch dazu führt, dass das in Deutschland anders gehandhabt und gelebt und bewertet wird als in England. Aber ich finde es grundsätzlich immer spannend, die Dinge zusammenzuführen und auch mit der Konferenz dann ein Umfeld zu schaffen, wo eben aus unterschiedlichen Bereichen man sich im besten Fall auch ein bisschen inspirieren darf und kann. Wir hatten im Vorfeld so ein bisschen auch schon uns unterhalten und ausgetauscht. Da hatten wir so ein bisschen auch darüber gesprochen, so was macht die Sportwissenschaft überhaupt im Profifußball, um das mal ganz, ich sag mal, fast reißerisch zu sagen, warum braucht der Profifußball die Sportwissenschaft? Da hat so ein paar ganz gute Aspekte damals angeführt. Vielleicht kannst du das hier auch nochmal wiedergeben.
Ja, ist relativ komplex tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das schon sehr viele Facetten mitbringt. Am Ende habe ich mir mal ein Zitat rausgeschrieben, mit dem ich sehr gerne arbeite. Und zwar kommt dieses Zitat von Albert Einstein, der gesagt hat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und das zeigt eigentlich relativ gut die Aufgabe der Sportwissenschaft im Profifußball. Denn wenn sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet, was wir hier im Profifußball einfach haben, wir haben verschiedene Departments, die Mediziner, die Physiotherapeuten, die Athletik, die Sportwissenschaft, Psychologie, Ernährungswissenschaft mittlerweile, da kommen halt sehr viele Menschen zusammen. Und wenn diese Menschen mit einem Problem konfrontiert sind, was aus ihrem eigenen Denken resultiert, dann müssen sie dieses Denken ändern. Mhm. Und wie funktioniert das Denken? Nur, wenn sie über einen Mechanismus verfügen, der von Informationen getrieben ist. Und genau da setzen wir an. Wir wollen eben dieses interdisziplinäre Team zur richtigen Zeit mit den richtigen Informationen versorgen. Das ist unsere Kernaufgabe, dass diese Teams... Unsere als Sportwissenschaftler, dass diese Teams, diese interdisziplinären Teams, egal ob es jetzt die Cheftrainer sind, die Mediziner, ne, einfach Entscheidungen treffen können und bestmögliche Entscheidungen treffen können. Wir sind da sehr objektiv. Wir versuchen, Prozesse mitzugestalten, Gespräche zu initiieren tatsächlich. Aber am Ende haben wir aus meiner Sicht 5 Verantwortlichkeiten. So, das ist einmal dieser Bereich Technologie. Das ist der Bereich Datenanalyse. Dann haben wir noch die Handlungsempfehlungen. Dann haben wir noch die Wissenschaft an sich. Mhm. Und, genau, waren das jetzt 4 oder 5?
Ich habe mich mitgezählt.
Okay, ich glaub, das war's. Nein, was ich halt sagen will am Ende, es gibt verschiedene Bereiche, die wir halt abdecken, wo wir einfach dann auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ne? Und das macht die Profi oder der Sportwissenschaftler in einem Profi-Setting. Ich glaube, das Thema Leistungsdiagnostik habe ich vergessen. So, Diagnostik, das war der 5. Part.
Ja, das macht Sinn.
Diese 5 Säulen decken wir halt komplett ab Und da sind wir die Experten für, dann am Ende auch. Ne? Und wollen einfach so dem Verein einen gewissen Mehrwert schaffen.
Ja, ja, im Performance-Bereich kann man sagen, ich sage das bewusst so, dass die Sportwissenschaft ja eigentlich die, ich sag mal, die Datenebene mit reinbringt. Wir haben natürlich Scouting, Spielanalyse, da haben wir auch andere Formen von Daten vorhanden. Aber ihr habt ja da, kann man schon, glaube ich, so sagen, nochmal eine deutlich objektivere Ebene damit eigentlich auch eingezogen, rund um den Athleten herum.
Genau, ja, darum geht es uns halt, ne? Dass wir einfach objektive Ratgeber sind, dann am Ende auch. Wir haben im Bereich der Datenanalyse dann auch nochmal unterschiedliche Punkte, die wir uns anschauen. Ne? Wir haben Profilings, wir haben Benchmarkings von Spielern, dann natürlich dieser große Punkt Load Monitoring, der dazugehört. All das sind dann so Unterpunkte, die wir uns in diesen großen fünf Säulen dann am Ende halt auch anschauen, ne? Und versuchen, dort einfach Informationen an die richtigen Leute zu geben, sodass die dann eine Entscheidung treffen können.
Das eine ist Information, das ist die große andere Herausforderung, ist aber eben dann auch, ja, Informationen in Form von Daten, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Das zeigt auch meine Zusammenarbeit mit den Vereinen, gerade wenn es darum geht, neue Messverfahren einzuführen. Das ist wahnsinnig schwierig ist. Also es gibt immer wieder viele neue, gute Technologien, die aber manchmal einfach wirklich auf dem Weg in das tägliche Testing oder was auch immer es betrifft, einfach nicht im Verein ankommen, weil die Vereine es sich da wirklich schwer tun, das in die Abläufe zu integrieren. Also vielleicht hast du da auch für dich einen Ansatz, wie findet deiner Meinung nach diese, oder wie kann diese einerseits Übersetzungsleistung der Daten hin zu Entscheidungen führen, aber wie kann eben auch damit ja letztendlich einhergehend auch das neue Anwendungen in den Arbeitsabläufen finden? So.
Ich glaube, am Ende ist das große Stichwort, was wir hier nennen müssen, bevor ich ein bisschen weiter aushole, Kommunikation. Kommunikation ist in solchen Prozessen einfach das A und O. Ohne eine saubere Kommunikation wird es ganz, ganz schwierig, Entscheider dann auch von neuen Maßnahmen zu überzeugen. Weil am Ende, wenn ich eine neue Technologie einsetzen möchte, die ich als Sportwissenschaftler vorher bewertet habe, wo ich mir die Wirksamkeit anschaue, sind die Daten, entsprechen die wissenschaftlichen Gütenkriterien. Das muss ich ja alles im Vorfeld machen, bevor ich mich dafür entscheide, okay, ich möchte diese Technologie jetzt einsetzen. So, ich brauche eine Idee. Wie passt es in den Tagesablauf rein? Wann, an welcher Stelle muss ich damit anfangen? Und am Ende, wenn ich mich dafür entscheide und ich merke, es passt nicht in den Tagesablauf rein, dann muss ich eben mit den Entscheidern sprechen und sagen, guck mal, wir haben ja eine Technologie, die liefert uns diesen extremen Mehrwert. Dafür brauchen wir aber eventuell eine halbe Stunde länger Zeit. So, das ist eigentlich der Weg, den man gehen muss. Man muss, ich will jetzt nicht sagen erziehen, aber man muss aufklären. Man muss aufklären, wie ist die Wirkungsweise einer neuen Technologie und was ist der Mehrwert. Wenn ich diesen Mehrwert deutlich machen kann, dann wird relativ oder relativ wenige Entscheider werden dann sagen, nee, machen wir nicht. Ne? Das ist einfach so meine Erfahrung und auch mein Gefühl, sondern man muss sie mit ins Boot nehmen, man muss kommunizieren, man muss Mehrwert aufzeigen und dann geht es darum, den Tagesablauf eventuell so anzupassen, dass wir diese technologischen Möglichkeiten, die wir haben aktuell, auch nutzen können.
Wollte ich gerade fragen, weil das ist ja das Ding, Stichwort Zeit. Also ihr könnt ja nicht morgens, also in einer ganz einfach gedachten Logik mit jeder Technologie, die ihr hinzuführt, braucht ihr mehr Zeit und dann habt ihr am Ende irgendwie 10 Stunden, bevor ihr ins Training geht. Das muss ja einer anderen Logik entsprechen. Also fällt dann im besten Fall, also wie geht ihr da vor? Es ist ja auch manchmal ein Abwägen. Angenommen, ihr habt schon eine Testbatterie von 5 unterschiedlichen Datenpunkten, die ihr morgens erfasst. Dann kommt ein Datenpunkt dazu, wo ihr sagt, boah, den würden wir, oder eine Technologie in welcher Form auch immer, noch mit einfügen. Das bedeutet aber eben, wie du gerade schon gesagt hast, das sind jetzt nochmal 30 Minuten mehr. Das müsste doch eigentlich bedeuten, dass es ein kontinuierliches Überprüfen und Weiterentwicklung dieser morgendlichen Testbatterie bedeutet. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie sieht das wirklich dann konkret aus? Also werden die Tests, die ihr aktuell durchführt, eigentlich ständig überprüft und dann auch wieder rausgeschmissen? Das würde wahrscheinlich auch zu viel Unruhe reinbringen. Da muss man auch erstmal eine Kontinuität haben. Aber wie findet ihr da eine ganz gute Waage aus ja dieser Kontinuität und andererseits eben einer Aufmischung für neue Verfahren? Ja.
Das gibst du eigentlich schon relativ gut wieder. Es gibt natürlich Prozesse. Im Laufe so einer Saison stellen wir oftmals fest, dieser eine Parameter aus diesem Test, der bringt uns nichts. Wir können dort keine Zusammenhänge feststellen mit anderen Werten. Mhm. Das gibt dann schon teilweise Modifikationen in diesen Screenings, die wir durchführen. Natürlich kommt es auch darauf an, spielen wir eine englische Woche, spielen wir eine normale Woche. Ne? Für englische Wochen haben wir eine reduziertere Testbatterie als in der normalen Woche. Aber das ist alles sehr, sehr flexibel dann halt auch. Ne? Und wir haben mittlerweile unsere Prozesse so, sage ich jetzt mal, angepasst, dass wir in diesem normalen Ablauf, den wir eh vorgegeben haben, drinbleiben. Und da ist einfach das Credo, keep it simple. Wir machen es relativ einfach. Und wir haben natürlich, ja, ich sag mal, die IT-Kraft, dass wir im Hintergrund eine Datenbank haben mittlerweile, wo all diese Werte, die wir dort erheben, reinlaufen und wir bzw. der Datenwissenschaftler in meinem Team Algorithmen programmiert hat, die sofort ein Ergebnis ausspucken. Das heißt, wir haben eigentlich den Aufwand für Datenaufarbeitung bzw. erstmal Daten irgendwo hinschicken, Daten rausziehen, Daten analysieren, den haben wir minimiert durch eben eine gute Infrastruktur. Mhm. Das heißt, wir haben uns dort Zeit gespart. Was vielleicht früher 45 Minuten gedauert hätte, machen wir jetzt eben durch eine gute Infrastruktur, durch eine gute Grundlage, machen wir jetzt in 10 Minuten. Und dadurch haben wir uns einfach sehr viel Zeit gespart. Aber wie gesagt, auch hier haben wir einfach die Möglichkeit vom Verein, dass wir eine sehr große Sport-IT haben, die mit der Entwicklung einer eigenen Datenbank beschäftigt ist. Weil am Ende, wir haben aktuell noch viele Silos. Ja, wir haben das Messverfahren, wir haben das Messverfahren, wir haben das Messverfahren, die kommen von unterschiedlichen Technologien. Aber am Ende willst du aus diesem Puzzleteilchen ja ein Gesamtbild erstellen. Mhm. Und dieses Gesamtbild kommt dann am Ende raus bei dem, was der Datenwissenschaftler programmiert. So, aber dafür müssen die Daten sauber sein, die müssen clean sein, die müssen aufgearbeitet sein und über die vollständig, genau, und über diese Mechanismen, da haben wir jetzt 2 Jahre wirklich viel Arbeit reingesteckt, sodass wir einfach einen Workflow haben, wo wir relativ schnell wirklich Entscheidungen treffen können und dann auch wirklich statistisch fundierte Entscheidungen treffen können. Ja. Mhm. Aber vielleicht nochmal, dass ich dich nochmal unterbreche, aber vielleicht nochmal ein anderer Aspekt darauf, es wird irgendwann, das ist halt auch mein Wunsch, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das jetzt sage, dahingehen, dass man eben, wie ich zu Beginn gesagt habe, diese komplexen Verfahren hat, sagen wir eine dreidimensionale Bewegungsanalyse, wo der Spieler einfach durch einen Raum geht und wir anhand dessen, einfach nur, dass er durch einen Raum geht, Ermüdung, Readiness identifizieren können. Eben aufgrund dieser Komplexität der Messverfahren, dass sie eben sehr genau sind. Und aufgrund dieser vielen Datenpunkte, wenn man sich mal überlegt, so ein 3D-System misst mit 250 Aufnahmen pro Sekunde, da kommen halt sehr viele Datenpunkte zusammen. Und man kann dann Clusterverfahren, Mustererkennungsverfahren, ne, also weißt du was ich, Machine Learning draufpacken. Und dann relativ schnell Ergebnisse bekommen. Ich glaube, da wird der Weg am Ende hingehen, es einfach zu machen. Für uns, aber auch für den Spieler. Mhm. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Trotzdem mit einem hohen Mehrwert für den Verein am Ende.
Ja, das muss auf jeden Fall, das sollte das Ziel sein. Genau, zum Thema, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber vielleicht vorweg, weil du gerade dieses Beispiel gebracht hattest. Es gibt ja auch Kameras, die schon in der Lage sind, Herzfrequenz zu messen, nur über die reine Kamera. Also das fiel mir jetzt gerade noch zu dem Beispiel, was du gesagt hast, dass eigentlich jemand nur noch einmal durch den Raum geht und ihr schon alle Daten habt, die erforderlich sind. Und insgesamt das ganze Thema optisches Tracking, das ist ja einfach auch schon seit einigen Jahren so auf dem Vormarsch. Das wird sicherlich alles nochmal deutlich einfacher werden. Aber es ist natürlich auch eine Evolution, die dahinter steckt, die auch sein muss, damit man eben auch da dann am Ende rauskommen kann. Genau, ich wollte nochmal abschließend eine Frage zu der Testbatterie, weil das wirklich ein Thema ist, was ja, viele beschäftigt. Du hast gesagt, wir testen dann eine Saison, haben, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mal einfach nur als willkürliches Beispiel CK-Werte, mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen. Theoretisches Beispiel, ihr habt Anfang dieser Saison angefangen, CK zu testen, merkt dann irgendwie, ist irgendwie nicht aussagekräftig. Wann zieht ihr den Stecker oder wann zieht ihr die Konsequenzen in dem Sinne? Also du sagst ja, einerseits ist Kontinuität richtig, aber eben jedes Testverfahren muss auch eine Berechtigung haben. Habt ihr da irgendwie, ja, wie geht ihr da vor? Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Am Ende haben wir jetzt kein Framework, wonach wir entscheiden, welche Technologien wir drin lassen und welche nicht. Ich kann vielleicht mal einen Einblick geben. Wir haben lange mit Handkraftmessungen gearbeitet, um einfach so diese neuromuskuläre Ermüdung abzubilden, weil da wird mir auch jeder Athletiktrainer oder Sportwissenschaftler zustimmen, wenn ich einem Profifußballer am Matchday plus 2 sage, mach einen maximalen Counter-Movement-Jump, dann sind die Werte in der Regel nicht so reliabel, ne? Weil das dann auch oftmals mit der Motivation der Spieler zu tun hat. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir trotzdem diese neuromuskuläre Ermüdung halt eben abbilden? Und dann Handkraft war dann für mich ein Thema, was super spannend ist, was noch relativ unerforscht aber auch ist. Mhm. Und da haben wir mal so eine kleine Pilotstudie aufgesetzt und haben nach einigen Monaten einfach festgestellt, dieser Parameter liefert uns nichts. Also wir können damit nicht neuromuskuläre Ermüdung abbilden. Und dann haben wir einfach intern einen Prozess, wo wir sagen, okay, hey, ne, wir müssen diesen Test einfach rausnehmen, weil wir davon keinen Mehrwert haben. Und da gibt es jetzt aber keine vorgefertigte Timeline oder nur ein Framework, wo wir das abstimmen, sondern das sind dann einfach Erkenntnisse, die wir aus dieser Datenanalyse dann bekommen und dann uns hinsetzen und einfach eine Entscheidung treffen. Ne? Und so ist eigentlich der Prozess für alle Tests, die wir dann tagtäglich oder wöchentlich auch anwenden.
Wenn ihr das dann abschaltet, also bleiben wir mal bei der Handkraftmessung, ihr setzt euch zusammen, kommt zu dem Schluss, okay, das bringt uns keinen Mehrwert, wir werden das jetzt beenden. Habt ihr dann meistens schon ein, zwei Sachen in der Pipeline, wo ihr sagt, ach cool, jetzt haben wir wieder mehr Zeit in der Vorbereitung zum Training, lasst uns doch gleich XYZ nachschieben oder ist das auch eher willkürlich beziehungsweise situativ?
Ich sag mal so, am Ende haben wir unsere 3-4 Säulen, auf denen wir halt arbeiten, die halt fix sind, die bei uns auch nicht veränderbar sind, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben. Und drumherum gibt es natürlich dann 1-2 Sachen, die wir hier und da dann auch gerne mal ausprobieren. Aber dafür nutzen wir auch dann gerne mal das NLZ. Das ist nicht so, dass wir die Profis da jede Woche von einem anderen Test stellen, weil am Ende wollen wir Abläufe nicht groß ändern und nicht groß stören. Und ein Fußballer ist auch sehr, sehr gewohnheitsbedürftig, kennt seine Abläufe, hat seine Routinen teilweise seit Jahren. Und wenn wir dort alle Monat oder jeden Monat einen neuen Test implementieren, den erklären müssen, aufklären müssen, das stört natürlich dann an die Organisation und den Ablauf. Ja. Deswegen, wenn wir Ideen haben, machen wir es in der Regel im NLZ, dass wir einfach eine kleine Testphase einläuten und sagen, hey, wir probieren das mal aus, gibt es Zusammenhänge, hilft uns das extrem weiter. Und wenn wir dort sehen, ja, das bringt uns echt viel in der täglichen Entscheidungsfindung, dann gehen wir den nächsten Schritt und implementieren das strategisch dann auch bei den Profis.
Ist das der übliche Ablauf über NLZ oder gibt es ein paar Sachen, da habt ihr gesagt, boah, da müssen wir jetzt so handeln, da haben wir so einen großen Bedarf, da gehen wir direkt, das implementieren wir direkt bei den Profis?
Also ich sag mal so, dieses Thema Biomarker ist natürlich sehr spannend. Da darf ich jetzt aber aktuell nicht so viel drüber sprechen. Von daher, das ist so eine Sache, die für den Gesamtverein dann auch eventuell gelten kann. Aber wir haben beispielsweise in der Leistungsdiagnostik ein neues Messverfahren mal eingesetzt, wo es darum ging, interne Gelenkkräfte zu messen. Das heißt, wir haben eben über eine dreidimensionale Bewegungsanalyse dann die kinematischen und kinetischen Parameter erhoben und dann wirklich modelliert und geguckt, wie sind interne Gelenkkräfte. Und das ist was wir im Preseason-Screening dann das erste Mal bei den Profis gemacht haben. Wir haben eine Voruntersuchung mal bei der U19 gemacht, um einfach Abläufe zu überprüfen. Aber weil das so komplex ist und so viel Aufwand hat, haben wir das am Ende dann bei den Profis durchgeführt, um dann einfach auch zu sehen, was bringt uns das in der tagtäglichen präventiven Arbeit. Das heißt, können die Athletiktrainer damit dann ins Gym gehen mit den Ergebnissen und Prävention, individuelles Training mit den Spielern machen. Ja, aber der Aufwand in der Komplexität wäre zu groß gewesen, das erstmal komplett im NLZ zu testen und dann bei den Profis zu implementieren. Also das vielleicht als ein kleines Beispiel.
Ja, ja, nachvollziehbar. Ja, ich würde jetzt gerne zuletzt noch, du hast jetzt ein paar Mal über die IT und über die Infrastruktur gesprochen. Das ist schon beträchtlich, was ihr da mittlerweile alles tut beim BVB. Da würde ich jetzt gerne so ein bisschen die letzten Minuten auf das Thema verwenden. Ihr habt mittlerweile, glaube ich, 7 Entwickler nur für Sportdaten, was ja schon echt total beeindruckend ist. Vielleicht kannst du da uns mal ein bisschen mitnehmen. Wo sitzen die? Wo sind die eingegliedert? Mit welcher Art von Daten arbeiten die? Was genau machen die mit den Daten? Was darfst du uns da erzählen?
Was ich erzählen darf, weiß ich nicht genau. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu viel erzähle oder zu viel Insights gebe. Das hat sich aber auch entwickelt. Ne? Das muss man natürlich auch sagen, dass diese 7 Entwickler nicht auf einen Schlag da waren, sondern ich glaube, wir haben mal mit einem Projektmanager angefangen in diesem Bereich Sport-IT. Das heißt, dafür gibt es halt sozusagen halt einen eigenen Pfad bei uns, Sport-IT. Mhm. Die kümmern sich im Grunde um alle infrastrukturellen Datenstrukturen, die hier bei uns im Sport zusammenkommen. Zum Sport gehört natürlich eben der Bereich Performance, Sportwissenschaft, aber auch der Bereich Scouting gehört halt auch dazu. Und ich bin da sehr froh, dass das mit dem Patrick Heiermann, der Projektmanager da ist, der das einfach mal in die Hand genommen hat und wir das von Grund auf aufgebaut haben. Und viele erwarten bei so einem Projekt nach einem Jahr schon eine Riesenlösung. Aber das ist.
Seit wann sind die da? Also jetzt, ja gut, es war sukzessiv, ne? Aber wann kam der Patrick?
Ich meine, dass Patrick vor 3 Jahren angefangen hat, sich diesem Thema zu widmen. Und vorher haben wir alle in Silos gearbeitet. Wir hatten halt natürlich Athletenmanagementsysteme, die waren da nicht flexibel. Am Ende haben die Daten da noch nicht wirklich uns gehört, sondern wir mussten die quasi den externen Anbietern geben und das wollten wir nicht. Mhm. Wir wollten für uns hier beim BVB eine Struktur schaffen, was Profis und NLZ vereinheitlicht. Das heißt, wir haben die gleichen Testgeräte, wir haben die gleichen GPS-Sensoren. Wir haben eine komplette neue Infrastruktur gebaut. Und am Ende sieht man vielleicht einen schönen Bericht, ein schönes PDF, was eine Seite ist. Aber was dahinter steckt, was die Jungs dort für Programmierarbeit leisten, um überhaupt erstmal diese GPS-Daten, sagen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, sauber bei uns ins Data Warehouse zu legen. Das heißt, dafür muss ja erstmal dieses Data Warehouse stehen. Und da kommen halt so komplexe Fragestellungen dann auch und Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss, wo ich persönlich auch dachte, ich bin jetzt kein ITler, oh wow, krass, dass das so weit geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Mhm. Aber das heißt, dieser Bereich ist extrem wichtig. Wir legen da sehr viel Wert drauf bei Borussia Dortmund, um eben bestmöglich arbeiten zu können. Eben im Bereich Scouting, im Bereich NLZ, im Bereich Profis, dass wir einfach eine saubere Datenstruktur haben. Weil am Ende muss das Ziel sein, halt schon künstliche Intelligenz zu benutzen. Obwohl viele auch noch gar nicht wissen, was künstliche Intelligenz überhaupt ist. Das ist ja schon mal das Erste. Das ist ein Buzzword. Das ist irgendein Computer, der rechnet irgendwas.
Ja.
Ja, irgendwo schon, aber.
Naja, Buzzword in dem Sinne eben, dass jeder schon gehört hat, jeder spannend findet, aber wie du schon sagst, ne, was bedeutet denn das konkret? Und das ist ja auch einfach für viele Organisationen, dass man auch ganz klar erstmal sagen muss, das, was du ja vorhin auch schon gesagt hast. Wir müssen erstmal Daten sauber, einheitlich, vollständig sammeln, bevor wir dann den nächsten und übernächsten Schritt, der dann da auch irgendwann KI ist, durchdenken brauchen.
Genau, richtig. Das ist halt eben die Grundlage. Ne? Du brauchst einfach einen schönen, sauberen Datensatz. Egal, ob du jetzt tagtäglich Entscheidungen treffen willst auf Basis dieses Datensatzes oder Wissenschaft damit machen willst, am Ende auch, ohne eine saubere Grundlage geht es halt nicht. Und dafür ist dieses Thema Daten mittlerweile und Technologien im Sport einfach viel, viel zu komplex, dass du es über Excel-Sheets machen kannst, über Google-Sheets, über irgendwelche eigenen Lösungen, Athletenmanagementsysteme, wo du irgendwelche CSVs halt immer hochladen musst. Am Ende muss alles über Schnittstellen automatisch irgendwo abgelegt werden, verarbeitet werden. Und diese Zwischenschritte, das sieht man halt oft nicht. Ne? Man sieht oftmals das Endprodukt, was wir daraus generieren, aber was die Jungs für eine Arbeit leisten da im Hintergrund, das ist dann auch aller Ehre wert. Ne?
Ja, weil ich jetzt viel im Moment auch mitbekomme, dass sehr, sehr viele Athletiktrainer, die teilweise auch dann mit den Daten selber arbeiten, Tableau, vor allem aber finde ich Power BI im Moment sehr viel nutzen. Ich glaube, du hast damit auch gearbeitet. Was sind die Möglichkeiten, was sind aber auch die Limitierungen aus deiner Sicht in der Sportwissenschaft von nimm mal Power BI?
Ich würde, glaube ich, mal auf Tableau gehen, weil ich da mehr Erfahrung mit habe, wenn das
Okay,
okay
fair
ist.
enough, ja, total.
Genau. Am Ende geht es auch darum, du kannst eine super Datenanalyse machen. Aber wenn du es nicht schaffst, das visuell so aufzubereiten, dass du innerhalb von 2 Minuten einen Entscheider davon überzeugen kannst, bringt dir die beste Datenanalyse
Ja,
nichts. Das heißt,
das
das
ist wieder
Thema,
beim Stichwort Kommunikation, ja.
genau, Kommunikation und Visualisierung. Visualisierung ist ein extrem wichtiger Punkt in diesem Bereich, den man einfach nicht vergessen darf. Und dafür helfen uns eigentlich diese Tools wie Power BI oder Tableau, einfach diese Daten, diese Analysen schön darzustellen. Und wir arbeiten auch immer noch weiterhin mit Tableau, was quasi dann am Ende angeschlossen ist an die Datenbank. Und das ist für uns einfach das Endprodukt, was dabei rauskommt. Aber die Grundlage, die dahinter steckt, liegt bei uns in unserem Data Warehouse. Ja, aber Tableau ist quasi dann diese Plattform, die uns dann einfach eine schöne Übersicht gibt über das, was wir Entscheidern vorlegen wollen und wofür wir sie dann auch, ja, begeistern wollen und dass sie sich so schnell wie möglich und so best wie möglich entscheiden können.
Ja, wunderbar. Danke für die Einordnung.
Aber am Ende vielleicht nochmal ein kurzer Zwischen, nochmal Nachtrag dazu. Am Ende ist es auch interaktiv. Das heißt, Tableau-Dashboards sind für uns auch sehr interaktiv. Wir können relativ schnell Sachen hin und her switchen. Es ist kein starres Element. Wir können andere Spieler auswählen. Wir können irgendwo Daten hinterlegen, wenn wir über einen Spieler drüber gehen. Das heißt, diese Interaktion sorgt einfach dafür, dass es zu einer Kommunikation kommt. Und wenn es zu einer Kommunikation kommt, hast du in der Regel relativ, ne, einfach ein gutes Umfeld geschaffen, dass gute Entscheidungen getroffen werden im Profifußball.
Ja, absolut. Das ist dann wieder die Basis. Genau, vielleicht zuletzt. Also, wir haben ja jetzt schon in die Zukunft geguckt. Wir haben zumindest mal ansatzweise mit KI. Wir haben auch darüber gesprochen, dass natürlich auch das, ich sag mal, das Budgetgefälle nicht nur zwischen Premier League und Bundesliga groß ist, sondern ja auch wirklich tatsächlich innerhalb der Ligen sehr groß ist. Nichtsdestotrotz haben wir Vereine, wenn man jetzt von der Bundesliga spricht, kann man doch, glaube ich, ganz klar sagen, dass der BVB zu den Vereinen gehört, die eher vorneweg, nicht nur auf der Tabelle, sondern natürlich auch was die Arbeitsweise betrifft, ist. Nichtsdestotrotz kannst du vielleicht dennoch so eine leicht verallgemeinernde Aussage dazu treffen. Wie sieht die Sportwissenschaft von morgen aus? Ja, wo gehen wir gerade auf einer technologischen Reise hin? Was ist vielleicht das Zielbild, sagen wir mal, in 5 Jahren? Wie denkst du, wie wird gearbeitet in 5 Jahren?
Spannende Frage. Natürlich hat man irgendwo als Sportwissenschaftler eine Idee, wie die Zukunft aussehen soll. Meine Idee ist, dass man einem Spieler einen Fingerprint sozusagen gibt und dieser Fingerprint so exakt wie möglich ist. Einerseits auf physiologischer Ebene, das heißt, was wirkt im Körper innen, aber andererseits auch auf externer Ebene, das heißt, kann man relativ schnell detektieren, Muster verändern sich bei Spielern. Und dahin wird es aus meiner Sicht gehen, dass du einen Spieler mit komplexen Verfahren, die aber im Hintergrund laufen, mit relativ einfachen Bewegungsaufgaben einen Fingerprint gibst und natürlich KI-basiert, du einfach, ne, im Fingerschnipsen dann einfach eine Auswertung bekommst. Ich glaube, das ist mein Zielbild. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal hingehen wird, dass wir diese Genauigkeit an Messungen haben, die sehr unkompliziert sind, weil im Fußball musst du es einfach halten. Ne? Und ich glaube, das wäre so mein Wunsch, dass wir da in 5 bis 10 Jahren dann sind, dass wir Fingerprints generieren können und dem Trainer dadurch einfach, ja, eine Grundlage geben können. Weil das will ich halt auch nochmal betonen. Ich bin zwar Sportwissenschaftler und ich habe mich auch mit KI schon viel befasst. Aber am Ende darfst du das Menschliche nicht vergessen, dieses Fingerspitzengefühl. Und am Ende sind wir Zulieferer für einen Trainer, der dann oftmals die Entscheidung trifft. Und wenn die künstliche Intelligenz das irgendwann mal ersetzen würde, dann würde ich auch nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, weil dann wäre es auch nicht mehr der Fußball, wie wir ihn alle auch irgendwo lieben. Und dafür sollte der auch immer noch dieses Tacken an Bauchgefühl behalten.
Ja, das ist auch nochmal eine ganz spannende andere Diskussion, ja, wie sich der Fußball weiterentwickeln wird oder sollte oder müsste oder was auch immer. Aber genau, das überlassen wir anderen. Genau, mit dem Fingerprint vielleicht noch abschließend von mir. Da meinst du nicht nur optische Daten, sondern das kann eben auch dann ein Biomarker sein. Was auch immer dann für ein, ich sag mal, Potpourri oder Blumenstrauß an unterschiedlichen Datenpunkten, die dann zusammen diesen Fingerprint ergeben, auch sein mögen, richtig?
Genau, absolut. Ja. Einerseits, was innen wirkt im Körper, im Organismus. Andererseits, was kann ich halt außen messen? Und genau diese Kombination aus den beiden würde dann quasi dieser Fingerprint sein. Und ja, ich freue mich drauf und hoffe, dass wir das mal ja, in gut. 5 Jahren angehen können.
In 5 Jahren bist du dann spätestens wieder zu Gast hier und dann schauen wir mal, was passiert ist bis dann. Auf jeden Fall ist in diesen 3 Jahren, wo du zuletzt Gast hier warst, auch sehr, sehr viel passiert. Und das lässt mich auf jeden Fall mit viel Spannung in die Zukunft blicken. Und apropos Zukunft, wir sind jetzt am Ende dieser Podcast-Folge. Es war wie immer super spannend, hat Spaß gemacht. Du bist da einfach mittlerweile auch ja sehr tief im Thema drin, wie man ja ganz, ganz deutlich spürt. Es macht immer Spaß, sich da mit dir auszutauschen und ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Und ja, an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns spätestens im September bei euch in Dortmund. Und ja, bis dahin erstmal viel Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank, dir auch. Danke.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao. Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt und auch damit verbunden unsere Arbeit, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.feebayer.com in einem Wort. Dort erfahrt ihr mehr über unsere Arbeit. Dort haben wir auch Verlinkungen zu Veröffentlichungen in der Presse, zu unserem Podcast natürlich und zu den Technologien, mit denen wir arbeiten.